Brigitte, hat bei dir schon mal die Polizei an der Tür geklingelt?
Ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Ich könnte mich jetzt nicht erinnern. Und ich bin noch froh, dass es das noch nie passiert ist.
Bei mir eben schon.
Ui,
ja, was hast du in der Nacht oder am späten Abend, die Polizei klopft an der Tür. Sie müssen jetzt in die Nachbarswohnung einbrechen, weil sich dort die Kinder verschanzt haben und die Eltern sind nicht mehr reingekommen. Dann haben sie gesagt, sie müssen jetzt mit einer Leiter an die Hausfassade. Und weil bei uns noch Licht war, sind sie uns vorwarnen.
Aber das heisst, das war für dich eigentlich eher eine positive Erfahrung gewesen?
Ja, es war eh ein bisschen lustig. Die Polizei als Helfer in dem Moment. Der Mann aus dem heutigen Fall, der hat das ganz anders erlebt. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist wie immer die Gerichtsreporterin Brigitte Hürlimann. Die Polizei läutet an der Tür. Bei einem Familienvater im Zürcher Unterland. Was ist passiert, Brigitte?
Also an dem frühen Morgen, da müssen wir uns vorstellen, es war kurz vor 6 Uhr. Die ganze Familie hat noch geschlafen, ist im Bett gelegen. Es ist ein Mann, eine Frau und ihr gemeinsames kleines Kind, eine Tochter, die haben geschlafen. Und dann hat es offenbar plötzlich ziemlich laut und aufdringlich an der Haustür gelüttet. Der Mann ist verschrocken und ist aufgestanden und hat beschlossen, mal zu schauen, was da los ist. Und er hat dann auch noch geschildert, wie er extra leise aus dem Schlafzimmer rausgelaufen ist, in der Hoffnung, dass Mutter und Tochter doch nicht verwachen. Er geht zur Tür raus und macht, was wir alle auch machen würden. Er will durchs Guckloch durchschauen und merkt aber, da steht jemand draussen, der das Guckloch zuhält. Und wie er an der Tür steht, hört er dann plötzlich auch eine laute, herrische Stimme, die sagt, Kantonspolizei, aufmachen. Und ja, er ist sehr verschrocken und hat dann halt die Tür so vorsichtig und zwei Spalten weit aufgemacht, nicht ganz aufgemacht.
Zum ein durchspielen.
Ja, darf mal schauen, was da los ist. Und er denkt, ja, also wenn da jemand ruft, der Polizei steht vor der Tür, dann macht man doch gescheiter auf.
Mhm. Die Tür ist jetzt auch so ein Spalt breit offen. Die beiden reden miteinander. Was sagt die Polizei?
Es war ein Polizist und eine Polizistin. Und der Polizist sagt dem Familienvater, sie suchen nach seinem jüngeren Bruder und ob sie dürften in die Wohnung kommen und schauen, ob der junge Bruder da sich aufhält. Und der Familienvater hat ganz klar gesagt, nein, das dürfen sie nicht. Ich will nicht, dass sie das machen. Und sie haben auch gar keinen Durchsuchungsbefehl dabei. Ich will nicht, dass sie in die Wohnung kommen.
Vielleicht muss man noch mal sagen, es ist morgen früh, er war noch am Schlafen. Was für Zeit hast du gesagt? Es ist?
Er hat später ausgesagt, es muss vor 6 Uhr am Morgen gewesen sein.
Mhm. Der Familienvater sagt, der gesuchte Bruder sei nicht bei ihm. Er will Polizistin und der Polizist nicht reinlassen. Wie reagieren die darauf?
Die ignorieren die Äußerung einfach von dem Familienvater und drücken die Türen auf. Der Polizist schiebt dann den Mann an die Wand, drückt ihm den Arm hinter den Rücken und sagt ihm, er solle sich jetzt nicht so blöd benehmen und er solle jetzt kooperieren. Und in dieser Zeit läuft die Polizistin durch die ganze Wohnung und schaut, ob sich der junge Bruder wirklich nicht da aufhaltet. Sie geht sogar ins Schlafzimmer, wo inzwischen die Mutter und die kleine Tochter verwacht sind. Das kleine Mädchen fährt an zu brüllen, versteht die Welt nicht mehr. Dann sehen die beiden Uniformierten, ja doch, der Bruder ist tatsächlich nicht da, so wie es der Familienvater von Anfang an gesagt hat übrigens, marschieren wieder aus der Wohnung raus und gehen aber schnurstracks zu einem anderen Familienmitglied, um dort genau das Gleiche nochmal zu machen, nochmal zu schauen, ist vielleicht der junge Bruder, den sie so verzweifelt suchen, in einer anderen Wohnung. Und ja, das Prozedere wiederholt sich dann nochmal.
Also sie haben sich eigentlich den Zutritt selber verschafft und du hast gesagt, sie haben keinen Durchsuchungsbefehl gehabt.
Das hat der Familienvater gewusst, dass die Polizei nur eine Wohnung betreten darf, wenn sie einen Durchsuchungsbefehl haben dafür. Und das haben sie nicht gehabt. Also er hat sehr geistesgegenwärtig danach gefragt, ja, dürfen sie überhaupt so meine Wohnung betreten, wenn ich ihnen das nicht erlaube? Und die Polizei hat offenbar, das sagt er, ausgesagt, jawohl, sie dürfen trotzdem reinkommen, was nicht stimmt. Und das hat sich dann später ergeben, dass die wirklich an die Türe gekommen sind, ohne jegliche Erlaubnis von einer Staatsanwältin oder sogar von einer Zwangsmassnahme. Ich denke, sie haben einfach sich darauf verlassen, dass der wird schon die Wohnung aufmachen und der wird sie schon reinlassen. Aber wenn er sagt, nein, ihr dürft nicht reinkommen, dann hätten sie die Wohnung nicht dürfen betreten.
Ja, über das möchte ich noch schnell reden. Also das eine ist der Durchsuchungsbefehl. Wenn die Polizei so einen hat, dann dürfen sie in einen Privatraum, auch wenn ihnen der Zutritt eigentlich verwehrt wird, vom Wohnungsbesitzer jetzt in dem Fall oder vom Mieter. Wann gibt es denn so einen Durchsuchungsbefehl?
Ja, das braucht sicher einen dringenden Tatverdacht. Es braucht überhaupt eine Dringlichkeit. Und jede Massnahme, jede polizeiliche Massnahme muss vor allem auch immer verhältnismäßig sein. Also man muss sich immer überlegen, das heisst, die Strafverfolgungsbehörde, ist das überhaupt notwendig? Müssen wir zum Erreichen von unserem gesetzlichen Auftrag wirklich die Wohnung betreten und durchsuchen? Gäbe es auch noch mildere Mittel? Also das muss sehr gut abgewogen sein. Und es braucht auch immer einen triftigen Grund. Also es muss ein Mittel sein, dass die Polizei ihren gesetzlichen Auftrag erledigen kann. Und über allem schwebt aber immer auch das Thema Verhältnismäßigkeit. Ist es verhältnismäßig, dass wir am Morgen am 6.2. bei dieser Familie läutet und die aus dem Bett holt und ja, den Zutritt uns beschaffen in die Wohnung.
Es gibt aber schon auch Gründe, wieso die Polizei ohne Durchsuchungsbefehl in der Wohnung darf. Also genau. Ich denke, ein Verfolgungsakt beispielsweise.
Absolut,
kann ja. Kannst du nicht warten, bis irgendjemand einen Durchsuchungsbefehl
ausstellt. Das gibt sehr viele Gründe, das stimmt. Also überhaupt, wenn die Polizei ein Zwangsmittel anwendet, es gibt so eine polizeiliche Generalklausel, also dass man darf eben zu Erfüllung von der Aufgabe auch schnell und ohne richterliche Befehl zu Zwangsmassnahmen greifen, also bis zu Waffen, also zum Beispiel die Waffe ziehen und auf jemanden schiessen, wenn es Dringlichkeit verlangt. Und jetzt bei einer Hausdurchsuchung geht es darum, gibt es einen wichtigen Grund? Also, und lässt sich das Gesuchte oder das, was man will erreichen mit der Hausdurchsuchung, nicht anders erfüllen? Und dann gibt's so den berühmten Satz, das steht wahrscheinlich in jedem kantonalen Polizeigesetz, Gefahr in Verzug. Also kann die Polizei sagen, wir haben jetzt unbedingt sofort müssen in die Wohnung rein, sonst wäre unsere Aufgabe vereitelt werden. Gefahr in Verzug heisst, wir können da nicht auf einen richterlichen Beschluss oder auf einen Durchsuchungsbefehl warten, wir müssen sofort handeln.
Es passiert so fest, es gibt die Dringlichkeit.
Genau, ja. Und dann, das ist so festgehalten in der Polizei, dann dürfen sie auch ohne Durchsuchungsbefehl handeln.
Wie sieht das denn jetzt in unserem Fall aus von dem Familienvater im Zürcher Unterland? Also, wir haben schon gesagt, einen Durchsuchungsbefehl gibt es nicht. Hat es denn die zeitliche Dringlichkeit gegeben? Was war die Mission von diesen beiden PolizistInnen?
Es hat absolut keine Dringlichkeit gegeben. Also, ich bin völlig verblüfft gewesen, wo ich gesehen habe, aus welchem nichtigen Grund die Aktion stattgefunden hat. Ich schreibe in meinem Artikel von einem läppischen Grund, der zu dieser ruppigen Polizeiaktion geführt hat. Eben, wir haben das schon erwähnt am Anfang, sie haben einen jungen Bruder gesucht, haben den nicht gefunden. Und warum haben sie den Bruder gesucht? Was hat denn der angestellt? Wobei, man merkt jetzt schon, sie haben gar nicht die Familie gesucht, die betroffen worden ist von dieser Polizeiaktion. Es ist um einen Dritten gegangen. Und was hat jetzt der dritte Mann so Schlimmes angestellt, dass die Polizei derart einfährt? Der Mann ist verwutscht worden, weil er schnell mit einem Töff unterwegs war. Ist in einen Radarfall getappt, ist sofort gestoppt worden von der Polizei. Es gibt Radaraufnahmen, dass er zu schnell gefahren ist. Er hat das alles sofort zugegeben. Also er ist vor diesen Polizisten gestanden und hat gesagt, jawohl, ich weiss, ich bin schnell gefahren, ich akzeptiere die Radaraufnahme. Er hat ihnen sogar noch sein Handy ausgehändigt. Er hat gesagt, da könnt ihr weitere Beweismittel sichten, ich bin geständig. Und er war anwaltlich vertreten. Er hat gesagt, das ist der Name von meinem Anwalt, der wird mich in dieser Sache von dem schnellen Fahren vertreten. Also es ist alles auf dem Tisch gelegen, das ganze Beweismaterial. Und er war geständig. also könnte man sagen, kein Problem, ein absolut einfacher Fall für die Polizei. Und dann hat irgendein in dem wirklich kleinen Strafverfahren die Polizei gemerkt, sie haben zwar das Handy von dem Schnellfahrer, aber sie kennen den Code nicht. Und sind auf die komische Idee gekommen, dass sie jetzt sofort unbedingt den Code kennen von dem Handy, wenn sie das entsperren wollen. Leute nicht am Anwalt an, wo sie Koordinaten hatten, sondern eben stürmen in die Wohnung des älteren Brüder, um zu schauen, wo sich der jüngere Schnellfahrer befindet.
Ich bin, glaube ich, nicht bei allem ganz nach. Also wieso hat die Polizei ein Handy überhaupt gebraucht von dem TÜV-Fahrer?
Es ist ein weiteres Beweismittel. Der TÜV-Fahrer, der schnell gefahren ist, der schnell unterwegs ist.
Also wahrscheinlich massiv schnell. Es ist nicht einfach eine kleine Übertretung, sondern
das, ja, es das ist gar nicht Thema gewesen. Ja, ja. Aber ich meine, eben, er hat es zugegeben. Mhm. Er ist schnell gefahren und hat es zugegeben. Und er hat gesagt, er hätte noch das Navigationssystem eingeschaltet gehabt, während er die schnelle Fahrt. Das können wir auf dem Handy nachverfolgen. Und aus dem Grund hat er sein Handy abgegeben. Also es ist eigentlich
freiwillig.
Freiwillig. Mhm. Das war eine Beweisofferte von ihm. Er war auf dem Polizeiposten und hat gesagt, ja, und wenn er mein Handy noch auswerten will, das eingeschaltete Navigationssystem, da haben sie noch mein Handy. Aber das war dann am Schluss das Problem gewesen. Weil er das Handy ausgehändigt hat, ist er telefonisch nicht erreichbar gewesen. Und das ist in dieser Zeit auch ein bisschen unklar gewesen, wo er wohnte. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er gerade bei seiner Freundin gewohnt. Aber die Polizei hat nicht gewusst, wo finden wir den jetzt? Telefonieren können wir ihm nicht, weil wir haben ja das Handy, das wir nicht entsperren können. Also klappert man seine Familienmitglieder ab und ja, so ist es zu der wirklich sehr überraschenden und ruppigen Polizeiaktion gekommen.
Mhm. Die Aktion ist ja dann nicht folgenlos geblieben. Es ist vor Gericht gelandet, weil die beiden Brüder, die den Polizeibesuch bekommen haben, die haben sich dagegen wollen wehren. Aber das war gar nicht so einfach gewesen.
Nein, das ist das zweite Überraschende an dem Fall. Eben, wir müssen vielleicht das mal zusammenfassen. Es sind ein bisschen viele Brüder mit im Spiel. Es gibt der jüngste Bruder, der schnell mit dem TÜV unterwegs war, der von der Polizei gesucht wurde. Dann hat es zwei weitere Brüder, die Opfer geworden sind von der Durchsuchungsaktion von der Polizei ohne Durchsuchungsbefehl. Und beide Brüder haben noch am gleichen Tag beschlossen, sie lassen sich das nicht gefallen und sie wollen eine Strafanzeige aufgeben gegen den Polizist und die Polizistin, die Hausdurchsuchung durchgeführt haben. Und dann sind sie in der Stadt Zürich aber wirklich stundenlang von Polizeiposten zu Polizeiposten marschiert und niemand hat ihre Anzeigewelle entgegennehmen. Das war eine absolut frustrierende Erfahrung für die beiden Männer, die wie gemerkt haben, es interessiert sich niemand für ihre Geschichte. Sie gehen auf den Polizeipost und sagen, wir müssen da oder wollen gegen zwei Polizisten eine Strafanzeige aufgeben. Das hat niemand entgegennehmen.
Wieso nicht?
Was man ihnen damals gesagt hat, ist, es sei jetzt Ende April und es stehe den 1. Mai in Zürich bevor und man habe also anders zu tun, als ihre Anzeige entgegenzunehmen. Was absolut nicht in Ordnung ist, das geht einfach nicht. Und einer der Brüder, der Opfer war von der zweiten Durchsuchungsaktion, der hat irgendwann aufgegeben, der hat einfach nicht mehr mögen. Der war so zermürbt gewesen, er hat gefunden, ich will von all dem nichts mehr wissen. Es war der Familienvater gewesen, mit der Mutter und einem kleinen Kind, die gefunden hat, nein, er lässt sich das nicht gefallen. Er will jetzt Strafanzeige erstatten. Er will, dass der Vorfall aufgeklärt wird.
Ja, man muss schon sagen, die Polizei muss die Strafanzeige aufnehmen, ob es jetzt will oder nicht. Also ob es jetzt die 10.000. Velodiebstahl ist in der Stadt und von Anfang an klar ist, es wird eh nichts dabei rauskommen, aufnehmen, muss man das
sagen? Es ist absolut nicht nachvollziehbar, warum man die beiden Männer einfach weggeschickt hat. Also für das gibt es keine Entschuldigung und keine Erklärung. Ich habe mir dann probiert, das vorzustellen. Und was wir bis jetzt noch nie erwähnt haben, ist, dass es um eine kosovarische Familie geht. Und das war kein Thema am Prozess, aber ich habe mir wirklich vorgestellt. Wie wäre die Polizei vorgegangen, wenn jetzt die betroffene Familie einen ganz normalen schweizerischen Namen gehabt hätte, wenn der gesuchte Dörfschnellfahrer Bankdirektor gewesen wäre oder Herr Doktor Rechtsanwalt? Wäre man dann auch derart eingefahren bei den Familienangehörigen? Oder hat es nicht doch auch damit zu tun, dass es junge Männer gewesen sind mit einem fremdländisch klingenden Namen? Das ist jetzt nicht, meine aber Idee, aber also wenn ich sehe, wie unfreundlich, unverhältnismäßig und grob man mit diesen Familienmitgliedern umgegangen ist, dann ja, kommt der Verdacht wirklich auf.
Mhm. Wir können im Kanton Zürich auch online eine Strafanzeige erstatten. Ich bin jetzt schnell schauen. Man findet online nur Möglichkeit für Diebstahl, Sachbeschädigung, Kontrollschildverlust, Cybercrime oder Waffenerwerb. Mir geht nieder. Wenn man noch kennt, wir könnten einen Termin abmachen für einen Polizeiposten. Aber ich nehme an, das haben die zwei Brüder nicht gemacht.
Ich denke, das haben sie schlicht nicht gewusst. Und sie machen das, was die meisten von uns würden machen, wenn wir finden, wir sind Opfer von einer unrechtmäßigen Tat geworden. Wir marschieren zum Polizeiposten und sagen, da ist etwas passiert, das ist nicht in Ordnung und wir wollen Strafanzeige erstatten. Ja, das ist wahrscheinlich bei den meisten Leuten noch so im Hinterkopf, dass man das am einfachsten so machen würde. Und das Online-Deponieren, dann steht man halt auch nicht einem Menschen gegenüber. Und dann weiss man als betroffener Mensch auch nicht, wo landet meine Online-Meldung und passiert wirklich etwas. Ich glaube, sie, die beiden Männer, am Schluss war es dann nur noch einer gewesen, weil einer aufgeht, die haben einfach jemandem auch erzählen, was ihnen passiert ist und haben einfach sagen, und das müsst ihr untersuchen und das geht nicht. Und da ist so einer betroffenen, geschädigten Person wahrscheinlich wohler, wenn man einem Menschen gegenübersteht und das einem Menschen kann mitteilen.
Die eine Brüder war dann irgendwann erfolgreich gewesen. Es ist der Bruder, den du auch vorher erzählt hast, der Familienvater, der vor dem 6 Uhr am Morgen den Besuch bekommen hat. Er hat eine Strafanzeige gestellt und ein Staatsanwalt hat Ermittlungen aufgenommen. Ist das eigentlich die gleiche Staatsanwaltschaft, die auch sonst mit der Polizei zusammenarbeitet, also aus dem gleichen Kanton?
Das ist eine sehr komplexe Frage. Generell schafft die Polizei immer sehr eng mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Aber wir haben jetzt im Kanton Zürich den Vorteil, weil es ein grosser Kanton ist, dass wir so verschiedene regionale Staatsanwaltschaften haben und auch verschiedene Polizeikorps. Also wir haben das kantonales Polizeikorps und das städtisches und wir haben regionale Staatsanwaltschaften. Also ich sehe in dem Fall rein örtlich keine allzu nahe Verwicklung. Und was wirklich auch für die Staatsanwaltschaft spricht, obwohl sie generell eigentlich ein grosses Verständnis hat für die Arbeit von der Polizei und dass die auch Zwangsmassnahmen ergreifen müssen. Weil anders könnte die Staatsanwaltschaft gar nicht arbeiten, wenn sie nicht Schulter an Schulter das mit der Polizei macht. Aber der Staatsanwalt hat das offensichtlich ernst genommen und hat eine Bestrafung für beide verlangt, für den Polizist und für die Polizistin. Der Polizist hat er gesagt, soll wegen Amtsmissbrauch, Hausfriedensbruch und Tätlichkeit verurteilt werden. Tätlichkeit, weil er am Familienvater den Arm hinter den Rücken gedreht hat und ihn an die Wand gedrückt hat. Polizistin wegen Amtsmissbrauch und Hausfriedensbruch. Und er hat für beide eine Bestrafung mit einer bedingten Geldstrafe verlangt.
Mhm. Also es ist dann zum Gerichtsverfahren gekommen, Brigitte, wo du dabei warst. Wer ist der Zuschauer noch vor Ort gewesen?
Es sind die beiden Polizeimitglieder, der Polizist und Polizistin, mit ihren Verteidigern vor Ort gewesen. Die beiden von der Polizei haben die Aussagen verweigert. Das ist ihr gutes Recht. Die haben nur ihre Verteidiger reden lassen. Wer aber auch dort war und sehr ausführlich Auskunft gegeben hat, ist der Familienvater, der mit seiner Strafanzeige das ganze Verfahren überhaupt ins Rollen gebracht hat. Er ist als Auskunftsperson befragt worden und hat nochmal detailliert geschildert, was an dem Morgen am 6. Uhr in seiner Wohnung passiert ist.
Mhm. Also es ist die Gerichtsverhandlung im Gang. Es wird alles besprochen, es gibt Plädoyers und dann geht das Gericht ein Urteil fällen.
So wäre der normale Hergang von einem Prozess. So habe ich es auch erwartet. Und es ist dann wirklich noch zu einer Überraschung gekommen, die ich also, glaube noch nie erlebt habe in meiner langen Karriere vor Gericht. Und zwar hat der Gerichtspräsident, es war ein Einzelrichter, also ein einzelner Richter, der Fall entschieden, weil es nicht um eine schwere Kriminalität ging. Der Einzelrichter hat plötzlich das Publikum und damit auch uns MedienvertreterInnen aus dem Saal rausgeschickt. Er hat gesagt, es gäbe jetzt einen Unterbruch und er wolle jetzt mit den Parteien eine Vergleichsverhandlung führen. Das ist doch sehr überraschend gewesen, weil es handelt sich immerhin um Offizialdelikt. Also es ist etwas passiert, wo von Amtes wegen muss verfolgt werden und überprüft werden. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, wieso jetzt das plötzlich soll Raum geben für Vergleichsgespräche. Und es hat auch null Erklärungen gegeben, was jetzt das soll, der Unterbruch, die Pause. Wir haben uns alle schon Sorgen gemacht, was da drin besprochen wird hinter verschlossenen Türen.
Also mutmaßlich würde man sich dann einigen, dass die beiden Polizeimitglieder nicht bestraft werden und vielleicht eine Schadensersatzzahlung an Familienvater leistet oder so in dem Rahmen.
Es hat irgendwie den Eindruck gemacht, als ob der Richter den Polizist und die Polizistin nicht hat wollen verurteilen, nicht hat wollen bestrafen. Und er hat dann, ich habe ihn dann gefragt, kann der Richter können packen, bevor ich in die Mittagspause ist, habe gefragt, sie, unter welchem Titel oder was ist da die rechtliche Grundlage, dass sie da ein Vergleichsgespräch führt. Und er hat mich dann auf Artikel 53 vom Strafgesetzbuch aufmerksam gemacht und hat gesagt, er habe probiert, ob man können Wiedergutmachungen vereinbaren zwischen dem Familienvater und den beiden Polizisten. Und dann hat er können entweder das Verfahren einstellen oder wenigstens von einer Strafe Abstand nehmen. Und ich habe dann nachgeschaut, ja, was sind denn Voraussetzungen für so ein Wiedergutmachungsverfahren? Und das ist unter anderem ein geringes öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung. Und das hat mich schon sehr erstaunlich gedunkt. Ich finde, wenn die Polizei ohne Durchsuchungsbefehl aus einem derart läppischen Grund zwei Wohnungen stürmt von Familienangehörigen, dann dünkt mich das öffentliche Interesse gross, zu wissen, ob das zulässig ist, ja oder nein. Und die Frage, ob jetzt der Artikel 53 angewendet wird oder nicht, die hat sich dann sehr schnell auch nicht mehr gestellt. Weil der Anzeigenerstatter, der Familienvater, hat klar gesagt, auf das lasse ich mich nicht ein. Mhm. Und er hat ebenso klar gesagt, mir geht es nicht um Geld, ich will jetzt nicht Geld bekommen für das, was passiert ist. Ich will Gerechtigkeit und ich will hören, dass man so, wie man mit mir und mit meinen Familienangehörigen umgegangen ist, dass man das nicht darf.
Mhm. Du hast gesagt, Anzeigenerstatter ist ja nicht der Kläger, das ist ja der Staat, die Staatsanwaltschaft.
Das ist ganz
die
wichtig.
Die wäre auch dabei bei dieser Vergleichsverhandlung.
Nein, der Staatsanwalt hat durch Abwesenheit glänzt. Das ist oft der Fall. Die Staatsanwaltschaften müssen nur aber eine bestimmte Strafhöhe am Prozess teilnehmen, wenn sie um eine geringe Strafe geht, wie da um eine kleine, bedingte Geldstrafe, dann dürften sie am Prozess teilnehmen, aber sie müssen nicht. Sie sind prozessual nicht verpflichtet, teilzunehmen. Was ich im Fall extrem bedauere, weil es ist dann wie eine Stimme, die fehlt am Prozess, die auch noch ja, eine Sichtweise hineingibt. Aber in dem Fall ist klassischerweise der Staatsanwalt nicht anwesend gewesen.
Es hat also keinen Vergleich gegeben. Das heisst, der Richter hat müssen ein Urteil sprechen. Wie hat das gelautet?
Ja, eigentlich wenig überraschend bei dieser Ausgangslage ist tatsächlich zu zwei Schuldsprüchen gekommen. Es sind beide, der Polizist und die Polizistin, zu bedingten Geldstrafen verurteilt worden. Der Polizist hat 90 Tagessätze an 120 Franken bekommen und einen Buß von 500 Franken, eben noch wegen dieser Tätigkeit zusätzlich.
Die muss er zahlen.
Die muss er zahlen, Buß muss man immer zahlen. Und die Polizistin hat 60 Tagessätze an 100 Franken bekommen.
Bedingt.
Beides bedingt. Ja. Also wenn sie sich wohlverhalten in den nächsten zwei Jahren, dann müssen sie das nicht zahlen. Was natürlich fraglich ist und offen bleibt, schadet so eine Verurteilung, und es gibt immerhin einen Eintrag im Strafregisterbuch, schadet das ihrer polizeilichen Karriere. Und der Richter hat das von den beiden wollen wissen, aber wie sie ja beide die Aussage verweigert haben, haben sie auch diese Frage nicht beantwortet.
Sie haben dazu nichts sagen wollen.
Es hat auch nur der Mann, der Polizist, hat immerhin bestätigt, dass er weiterhin bei der Polizei arbeite. Die Frau hat auch diese Frage unbeantwortet gelassen.
Mhm. Brigitte, jetzt ist das bald 2 Jahre her, die Verhandlung. Das war jetzt das erstinstanzliche Urteil gewesen. Wie ist es nachher weitergegangen? Haben Sie das Urteil noch weitergezogen?
Ich habe mich beim Rechtsanwalt vom Familienvater erkundigt, wie das weitergegangen ist seit dem Urteil in Bülach. Und ich muss sagen, eher zu meiner Überraschung hat niemand Berufung erklärt. Also auch der Polizist und die Polizistin haben den Schuldspruch und die Verurteilung akzeptiert. Und das zeigt es aber schon nochmal. Ich meine, die Ausgangslage ist einfach derart klar und erdrückend gewesen, dass es keinen Grund gegeben hat, in die Wohnungen, in die 2 Wohnungen so massiv und ohne Durchsuchungsbefehl einzufahren und dass sicher keine Gefahr in Verzug vorgelegen ist, dass es keine Dringlichkeit gibt. Das ist noch interessant, das hat der Richter bei der kurzen Urteilsbegründung auch erwähnt, dass das jetzt am Prozess von diesen beiden Polizisten, das heisst von ihren Verteidigern, sehr schmal ins Spiel gebracht worden ist. Die Gefahr in Verzug, also zeitliche Dringlichkeit, und zusätzlich noch, dass ihnen die Staatsanwältin sagt, sie sollte jetzt da einfach in die Wohnung oder das Handy holen. Also, dass sie quasi wie eine mündliche Anweisung haben von einer Staatsanwältin. Und das haben aber beide in der Untersuchung nie geäussert. Das ist plötzlich am Prozess als Begründung vorgebracht worden, dass die beiden durchaus verhältnismäßig und gesetzesmäßig vorgegangen sind. Und das hat der Richter in keiner Art und Weise akzeptiert. Und indem niemand die Schuldsprüche weitergezogen hat, denke ich, ja, haben sie schon auch eingesehen, dass sie da den Bogen überspannt haben.
Hoffen wir also, dass künftig niemand mehr weg so einem läppischen Grund drangsaliert wird. Danke vielmals, dass du uns von dem Fall erzählt hast, Brigitte. Das war die 3. Qual, der Justizpodcast der Republik. Abonnieren Sie den Podcast, teilen Sie ihn oder schreiben Sie Bewertung. Danke vielmals. Und wir freuen uns über alle Rückmeldungen. Sprachnachrichten können Sie uns schicken. Die Nummern, die steht im Episodenbeschrieb. Oder E-Mail erreichen Sie uns auch an audio@republik.ch. Mein Name ist Boisson. Ich würde mich freuen, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.